Ich begrüße Sie bei der abschließenden Sitzung dieser Vorlesung. Nächstes Mal ist Prüfung für die Kolleginnen und Kollegen, die das schriftlich machen wollen. Es gibt einige, die ich ja sehe, die sich während des Semesters schon eingeschaltet haben in die Wiki-Diskussion. Und wie wir auch das vergangene Semester es gehalten haben, sind für diese Kolleginnen die Prüfungserfordernisse damit abgegolten. Ich werde bei der Prüfung, wie gehabt, auch immer eine Textgrundlage vorgeben, für die Kommentare erwünscht sind. Diese Textgrundlage werde ich aus den Textvorgaben und auch Diskussionen des Semesters im Wiki wählen, sage ich mal voraus. Damit verbinde ich einen kleinen Seitenblick auf die elektronische Pädagogik, sagen wir mal Unterstützung von Lehrveranstaltungen durch elektronische Hilfsmittel. Das ist vielleicht an der Stelle nicht ganz unpassend, nochmal was zum Wiki zu sagen, vor allem auch im Vergleich zum Wintersemester. Etwas, was dabei sehr deutlich geworden ist, ist, dass eine Lehrveranstaltung mit vergleichsweise weniger Leuten und ein bisschen einer anderen Entwicklungsgeschichte auch offensichtlich anderes Echo und andere Kooperationsformen im Wiki findet. Also im vergangenen Semester, wenn Sie sich entweder erinnern oder anschauen, war doch eine recht massive, auch aufeinander bezogene Diskussion zu vielen Punkten festzustellen. Man muss aber dazu sagen, da waren auch in etwa 50 Leute, die danach eine Prüfung zum Beispiel gemacht haben. Aus irgendeinem Grund, studienplanmäßig oder sonst was, sind jetzt hier weniger Leute und dieser Effekt entsteht an der Stelle so nicht. Was aber trotzdem entstanden ist, ist eine gewisse kontinuierliche Auseinandersetzung, eine Mehrstimmigkeit, könnte man sagen, zusätzlich zu dem, was ich in der Vorlesungsstunde sage, gab es immer wieder Kommentare, die darauf Bezug genommen haben, die das weiterentwickelt haben, die rand aufeinander auch eingegangen sind, die aber so tagebuchartig, eigentlich blogartig funktioniert haben, mehr oder weniger, Eintragungen zu den Angeboten der Lehrveranstaltung. Was ich wichtig daran finde und was die Pointe meiner elektronischen Pädagogikbemerkung ist, ist, dass so Unterschiedlichkeiten wie das, was sich in diesen zwei Semestern hier abgespielt hat, eher nicht zum Ausdruck kommt und eher nicht zur Geltung gebracht werden kann, wenn man ein großes Zentralsystem hat, in dem vorausgesetzt wird, jede Lehrveranstaltung ist ungefähr dasselbe und für die Lehrveranstaltungen gibt es diese und diese Vorkehrungen. Da gibt es dann schon den Rahmen und in den Rahmen wird was eingefüllt und manchmal ist ein bisschen mehr, manchmal ist ein bisschen weniger. Was dadurch nicht gewährleistet ist, ist eine größere Flexibilität abhängig von den Bedürfnissen und Beiträgen von Studierenden im einzelnen Fall, so wie wir es im Zusammenhang mit dem Wiki hier doch tun können. Das wollte ich nur allgemein sagen, auf insbesondere im Hinblick darauf, dass diese Frage elektronische Pädagogik doch immer wieder neu jetzt auch forciert wird von der Universitätsleitung und auch im Zusammenhang mit der Erstellung der neuen Bologna-konformen Studienpläne eine gewisse Wichtigkeit erreichen wird. Für das Ende dieser Lehrveranstaltung habe ich mir jetzt noch zusammengestellt einen kontroversen Blumenstrauß von Motiven, die als letztes auch noch neokonservative Argumente mit hineinbringen in die Debatte, was ich bisher so nicht reingenommen habe. Wir befinden uns im zugegebenermaßen etwas knapp gehaltenen dritten Kapitel Toleranz und Anerkennung, gesellschaftliche Anerkennung, also als das dritte Kapitel zu Wahrheit, Macht und Anerkennung. Und in dieses Kapitel sind wir eingetreten mit Hilfe des Textes der Anna Emilia Galotti über den Schleier, über die Frage, ganz generell abgesehen vom Schleier, Verbot oder der Schleierdebatte, wie sehr ein an Rawls orientiertes Gleichberechtigungsmodell in der Tradition des Liberalismus in Frage gestellt wird, in Zweifel gezogen werden kann oder auch funktional ist, angesichts eines solchen Unterschieds, einer Differenz in der Kleidungsordnung, aber man kann sich natürlich leicht vorstellen, dass das Beispiele nicht nur einer Kleidungsordnung, sondern auch anderer Verhaltensmuster hat. Das Braten von Hammelfleisch liegt sehr nahe dabei. Also dann ist es nicht eine Kleiderordnung, sondern eine Geruchsordnung sozusagen. Und die damit verbundene Schwierigkeit, wie wir gesehen haben, war die, dass wir in der Konstruktion des Liberalismus nach Rawls eigentlich die Unterschiede, die an dieser Stelle wichtig sind, gerade raus filtern wollen. Das ist ja die Grundidee davon, diese Unterschiede rauszufiltern, und es stellt sich heraus, diese Unterschiede, wo wir uns daran gewöhnt haben, dass bestimmte Unterschiede keine Rolle mehr spielen. Ich habe an einer Stelle Zwischenbemerkung gemacht. Ich kann mich selber noch erinnern, dass in Landgymnasien in den 60er Jahren Mädchen nicht mit Hosen auftreten durften. Das war, also das ist quasi ein Zeitzeugen-Statement, dass es war ja noch gerade erlaubt, im kalten Winter mit Hosen in die Schule zu kommen, aber dann musste umgezogen werden. Dann mussten sich... Sie sind auch eine Zeitzeugin diesbezüglich. Ja. Also das heißt, da gibt es die Verwischung von Differenzen, an die man sich gewöhnt, dann, wo die Gesellschaft drüber geht. Das ist aber jetzt nun genau dieser Punkt der Verwischung der Differenzen, ist nun genau der wichtige Punkt, an dem die Konzeption und der Vorschlag von der Frau Galiotti schwierig wird, weil man nämlich nun feststellt, dass das Aufrechterhalten der Differenzen, die positive Diskrimination, die Förderung dessen, was abweicht, diese ganzen genannten Verfahrensweisen sind in einem konstitutiven Spannungsverhältnis, muss man zumindest mal sagen, mit dem Liberalismus. Und die Frage ist, wie geht man mit diesem Spannungsverhältnis um? Die eine Art und Weise, damit umzugehen, ist zu sagen, wir wollen eigentlich diese Spannung ernst nehmen, damit wir die Ziele des Liberalismus besser erfüllen. Wenn das der Fall ist, dann läuft es aber darauf hinaus, dass wir diese Unterschiede ernst nehmen und privilegieren, damit wir sie loswerden. Damit wir sie als Probleme loswerden. Das heißt, wir betrachten diese Unterschiede zwar als berechtigt und als etwas, was wir anerkennen sollen, aber der Zweck dieser Anerkennung besteht eigentlich in der Integration dieser Unterschiede. Der Zweck der Anerkennung der Unterschiede besteht darin, dass sie uns in einem nächsten Schritt als Unterschiede nicht mehr wichtig sind. So würde sich der Liberalismus wiederum durchsetzen. Und so ist, so gesehen, ist die Anerkennung der Unterschiede nicht etwas, was eine Anerkennung, was nicht einfach eine Anerkennung des anderen, des Fremden als Fremden ist, sondern was eine Anerkennung des Fremden als etwas Einzubeziehenden, als etwas zu Entkräftenden eigentlich ist, sodass man sagen könnte, das ist in einer Form ist das der klügste. Also in einer gesellschaftlichen Konstellation, in der liberale Gesellschaftsordnung einigermaßen wohl etabliert ist, ist es das klügste Verfahren, an dieser Stelle die Unterschiede durchaus positiv zu betrachten, weil damit werden sie am ehesten in einen gesamtliberalen Konsens reingebunden und tun dann nicht mehr weh. Also das Problem, um es nicht nur immer am Frauenkörper zu diskutieren, besteht zum Beispiel mit Slowenisch als Sprache, als Minderheitensprache, besteht das genauso. Wie, oder die Ortstafeln, die ich am Ende des vergangenen Semesters angesprochen habe, nicht? Es ist eigentlich im Interesse der slowenischsprachigen Minderheit, von einem höheren Standpunkt, von einem ein bisschen zugegebenermaßen zynischen höheren Standpunkt, ist es vom Interesse der slowenischen Minderheit hier eigentlich geboten, dass wir so jemanden haben wie den Kärntner Landeshauptmann, der sich weigert, die Ortstafeln zweisprachig aufzustellen, weil damit das Problem der Minderheiten auf die eindrucksvollste Art und Weise ständig neu dokumentiert wird und dokumentiert wird noch dazu, dass es eigentlich sogar der Rechtsordnung nicht entspricht. Hätten wir dort schon seit 30 Jahren zweisprachige Ortstafeln, würde das ganze Problem der slowenischen Identität um vieles weniger aktuell sein. Also das ist die eine Schwierigkeit, die mit dem liberalen Umgang mit der Differenz verbunden ist. Ich habe Ihnen hier noch einmal die Passage von der Frau Gagliotti hin projiziert. Halten Sie in Erinnerung, machen Sie sich klar, dass das systematische Problem ein durchaus wichtiges und berührendes ist, nämlich die sozusagen der Versuch, sich auseinanderzusetzen mit der Frage, inwiefern ist der Liberalismus neutral und inwiefern ist die Neutralität des Liberalismus gedacht ursprünglich selber als was Emanzipatorisches. Das ist ein Punkt, der immer wieder in der Diskussion auch angesprochen wird. Ich glaube nicht, dass man in die eine oder andere Richtung hier eindeutig Sachen sagen kann. Es gibt wohl definierte Situationen, wo die Neutralität des politischen Regimes einfach eine Entlastung, Befreiung, Emanzipation möglich macht. Wo also an der Stelle, an der Machthaber sagen, wir halten uns an gleiches Recht für alle, dann war das historisch, geschichtlich, im sozusagen weltgeschichtlich, muss man sagen, war das ein Schritt voran und hat also über Familien, Clan, Feudalismus, Religionskriege hinweg eine Produktivität entwickelt, die also sehr bedeutend ist. Mittlerweile sind wir aber auch so klug zu wissen, dass diese Art von Neutralität gerade deshalb, weil sie wirksam war, könnte man sagen, auch auf eine ganz bestimmte Art und Weise wirksam gewesen ist. Das geht auch gar nicht anders. Ich meine, wenn man wirksam ist, wenn man an einer bestimmten Stelle sagt, ich enthalte mich des Urteils, können verschiedene betroffene Personen aufatmen, aber sich des Urteils zu enthalten, ist eine Intervention. in einem Konfliktbereich. Und diese Intervention, sich eines Urteils zu enthalten, kann an bestimmten Stellen natürlich auch ausgesprochen feindselig und auch nicht und auch in einer Weise autoritär eingesetzt werden. Nicht? Das sollte man nicht aus dem Auge verlieren, als den Hintergrund dessen, worum es dem Liberalismus da geht. Was die Frau Galeotti gerne hätte, ist, sie meint also, die liberale Neutralität sei nicht preiszugeben, sondern lediglich neu auslegen. Also das ist das Motiv, das wir ja ganz gut kennen aus der Theorieentwicklung im Rahmen erfolgreich etablierter Systeme, wie zum Beispiel der katholischen Kirche, um es ein bisschen polemisch hier daneben zu sagen. Also diese Sache, dass die katholische Lehre nicht preiszugeben, sondern nur auszulegen, neu auszulegen, ist ein beliebtes Modell dafür, einen großen Ozeandampfer ein bisschen in eine andere Richtung in Bewegung zu setzen. Zu sagen, wir sind natürlich wie ihr auch gläubig und bibeltreu, aber wir müssen in jeder Generation das neu auslegen. So ein ähnliches Motiv kommt damit rein. Der Liberalismus ist ein antidiskriminatorischer Grundsatz, der einer unfairen Bevorzugung oder Benachteiligung von religiösen Bekenntnissen entgegenwirken soll. Nun kommt es aber in dem gegenwärtigen Zustand, kommt es dazu, dass dieser antidiskriminatorische Affekt und diese Einstellung des Liberalismus in Frage gestellt wird, nicht so wirksam sein kann, wie man wünscht, dass er wirksam ist, nämlich in einer Situation, in der wir weniger davon ausgehen können oder sollten, dass wir in den westlichen Gesellschaften vergleichsweise wohl kodifizierte und integrierte individuelle Rechte von einzelnen Personen haben. Das ist quasi das Ergebnis der Geschichte, dass Staatsbürgerinnen sich rein abstrakt gesehen berufen können auf einen Kodex von liberalen Verfassungsregelungen und Prinzipien, sondern wir sind in einer anderen, etwas historisch verschobenen Situation. Und diese Situation besteht darin, dass neue Minderheiten auftreten. Es ist nicht so, dass diese Minderheiten nicht zum Teil auch überall schon gegeben hat, aber die in der europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts bekannten Minderheiten sind schon sehr, bis auf Ausnahmen, nicht? Es gibt die ständigen Streitfälle, baskische, irische, slowenische Minderheiten kommen einem da in den Sinn, aber die Minderheiten sind im Großen und Ganzen eingebettet in das Verfassungsleben der europäischen Staaten. Und es ist eine Realität, das ist nicht zu leugnen und ist auch theoretisch von großer Wichtigkeit, dass durch die Migrationsbewegungen der vergangenen Jahrzehnte Minderheiten neu konstituiert sind, die jetzt als Minderheiten in den Gesellschaften Fragen aufwerfen, die einerseits sehr wohl die alten Fragen und die alten Prinzipienfragen des Liberalismus betreffen, zweitens aber den Liberalismus an einer Stelle treffen, an der er schon längere Zeit nicht mehr gewesen ist, nämlich bei der Prinzipienfrage, wie hältst du es eigentlich mit der Neutralität? Nicht umgekehrt, also das sind Fragen der Migration innerhalb des europäischen Bereiches. Es ist natürlich umgekehrt in Gesellschaften, in denen das europäische Gesellschaftsmodell exportiert, in die hinein es exportiert worden ist, wo also das europäische Gesellschaftsmodell ein Exportprodukt des Europäischen gewesen ist, wie zum Beispiel Iran oder Algerien, dass an diesen Stellen die Fragestellung zwischen europäisch abgeleiteter Rechtsordnung und anderen gesellschaftlichen Ordnungssystemen ebenfalls auftritt, allerdings unter veränderten Vorzeichen. Der Punkt von der Frau Gagliotti ist also, in diesen neuen Minoritäten verkörpert sich eine Differenzerfahrung, die nicht die Differenz der einzelnen Personen ist, sondern die Differenz von außenpolitischen Bewegungen ist, könnte man sagen. Nicht umsonst der letzte Gewährsmann, den ich hier dann zur Verfügung gestellt habe, nämlich der Rüdiger Bubner, stellt das auch extra so dar und bringt das insofern auf die Buchseite, dass er sagt, es gab offene Gesellschaften im 20. Jahrhundert, 19. Jahrhundert aus dem eigenen Selbstverständnis. Diese offenen Gesellschaften sind die USA zum Beispiel, Australien als Gesellschaften, die in ihrer Entstehung selber mit drinnen das Moment haben von wir müssen uns arrangieren. Das hat es in den, er nennt es Wohlstandsinseln des westlichen Europas, schon seit langer Zeit nicht mehr gegeben. Und deswegen spricht er jetzt extra an, dass eine Situation jetzt auf Europa zukommt, wie sie in anderen Fällen auch vorhanden gewesen ist und schon früher vorhanden gewesen ist, nämlich der Einwanderungsschub, der Stress, den unser Toleranzverständnis angesichts des Einwanderungsproblems hat. So viel kann und soll man, denke ich, nicht leugnen. Das muss man durchaus aussprechen. Wenn man das nicht ausspricht, spricht man doch wirklich vorbei an bestimmten Sachen. Ich gehe jetzt ein wenig direkt aus auf das, was Bubner sagen wird, worauf ich noch komme, damit Sie in etwa wissen, warum ich ihn hier auch nenne. Der Rüdiger Bubner macht nämlich einen bemerkenswerten, schwierigen und mich einigermaßen innervierenden Querverweis in dem Zusammenhang auf Quine und Davidson. Deswegen habe ich Ihnen jetzt ihn auch vorgestellt, damit das sich hier auch ein bisschen abrundet. Die Suggestion vom Rüdiger Bubner ist zu sagen, da gibt es so etwas wie die holistische Semantik von Quine und Davidson. Er zitiert die, wir kommen dann da drauf. Und diese holistische Semantik, geht aus davon, dass wir dem Fremden gegenüberstehen. Das sagt er nicht ganz in den Worten, aber inhaltlich kann man es schon so zuspitzen. Und diese holistische Semantik mit Hilfe von Quine und Davidson-Modellen erzeugt ein romantisches, fremdenfreundliches Zugangsmodell, das wir nämlich ethnologisch, also derselbe Grund, warum viele Leute Ethnologie studieren, nämlich die Begeisterung für das Fremde, mal ein bisschen was anderes und so, dieser selbe Grund würde dem Davidsonianischen Zugang quasi zu unterstellen sein. Und der würde auch in einer gewissen Weise funktionieren in den offenen Gesellschaften in den USA, dort wo es noch genügend Dschungels gibt. Also dieses ethnografische Moment, da wir schätzen das Fremde und wir sind konfrontiert mit der Notwendigkeit, das Fremde zu rezipieren, und wir studieren Ethnologie, das sagt er auch nicht so, aber ich ergänze es mal so in Klammern, wir studieren Ethnologie, um durch den Rückstoß aus dem Fremden unsere eigenen Selbstverständlichkeiten in Frage zu stellen. Das ist schön und gut als ein methodisches Prinzip, meint er, aber nach seiner Sicht der Dinge gibt es da jetzt gröbere Gefahren. Und die Gefahr besteht darin, dass an dem Punkt, an dem die Minderheiten der Andersartigkeit in unsere eigene Gesellschaft mit aufgenommen sind und in unserer Gesellschaft auftauchen, nicht für die Exkursion, nicht im Rahmen der Exkursion im Feriendorf, sondern in unserer eigenen Gesellschaft, wenn wir in diesen Zusammenhängen mit derselben Sensibilität arbeiten, nämlich mit der Radical Translation Sensibilität, diesem ethnografischen Moment, sagen wir es mal so, dann haben wir Schwierigkeiten damit, dass wir die Differenz auf eine Art und Weise ernst nehmen, wie wir sie nicht ernst nehmen dürfen, um nicht das Funktionieren unserer Gesellschaft in Frage zu stellen. Das ist kurz vorweg genommen ein wesentlicher Punkt, den der Rüdiger Bubner anspricht und den ich deswegen jetzt hier vorweggenommen habe, weil ich Ihnen in drei Schritten die Kontroversen, aktuelle Kontroversen rund um den Toleranzbegriff jetzt noch eben abschließend vor Augen führen wollte. Die erste Position ist eben die zu sagen, wir können mit der Differenzproblematik so umgehen, sollen damit so umgehen, dass wir sie in einen erweiterten Reußischen Rahmen bringen. Die Schwierigkeit, die diese Position hat, habe ich Ihnen schon angesprochen. Es ist die Schwierigkeit der repressiven Toleranz eigentlich. Und es ist diese Schwierigkeit, die dazu führen kann, das ist die mittlere Position zwischen Galeotti und Bubner. Es ist die Schwierigkeit, die dazu führen kann, dass man gerade auch im Interesse eines konstruktiven, weiterführenden Umgangs mit Differenzen sozusagen auf den Toleranzbegriff verzichtet. Also wir haben drei Positionen, die hier zur Diskussion stehen. Das eine, die liberale Position inklusive eines Umgangs mit Toleranz, das ist die eine Sache. Das andere, mit Differenz, Entschuldigung, das Extrem dazu ist die Verwerfung der Differenz als gesellschaftszerstörend und die damit verbundene Zurückstufung von Toleranz als einer Tugend, das werden wir dann sehen. Toleranz ist dann Toleranz ist unter den Bedingungen der gegenwärtigen Migrationsbewegungen und des gegenwärtigen Pluralismus als Tugend zwar zu schätzen, als politische Konzeption der multikulturellen Gesellschaft, wo alle Leute einander gegenüber und den Differenzen gegenüber systematisch verfassungsmäßig tolerant sind, ist sie nicht haltbar. Das ist die neokonservative Position, die letztlich darauf hinauskommt zu sagen, wir können nicht verzichten auf Leitkultur. Das ist irgendwie die Position. Gesellschaften gibt es nur mit Leitkultur. Leitkultur ist auch kein Begriff, das ist ein Begriff, der ist ein bisschen später gekommen als das, was der Bubner da schreibt, sonst hätte ihn vermutlich verwendet. Die Idee der Leitkultur ist diejenige eines dem Liberalismus entgegengesetzten Konsenses, inhaltlichen Konsenses in der Gesellschaft, der normativ ist gegenüber Differenzen. Und die Frage der Frau Galeotti, die Frage des Problems des Liberalismus, noch einmal könnte man so formulieren, dass man sagt, es ist ein wichtiger Punkt, die Sache so zu sehen und zu diskutieren, ist in den westlichen Gesellschaften der Liberalismus die Leitkultur oder ist der Liberalismus nur die Bedingung dafür, dass unsere Gesellschaften funktionieren und ist selber keine Leitkultur? Das ist nur eine Umformulierung des vorher genannten Problems. Wie ist die Neutralität des Liberalismus zu verstehen? Dass die mittlere Position, auf die ich jetzt dann mal gleich kommen möchte, die reagiert auf diesen Charakter der repressiven Toleranz, indem sie sagt, genau dann, wenn wir eine emanzipatorische Absicht haben in unserer Gesellschaftsordnung, sollten wir nicht diese Egalisierung der Differenzen betreiben. Und der Grund dafür, den Wendy Brown angibt, einer der möglichen Gründe, ist aber repräsentativ für eine ganze Reihe von politischen Entwürfen, der Grund dafür besteht darin, und das ist was Neues, das gibt es erst in der politischen Debatte die letzten 20 Jahre, sagen wir mal so, 10, 20 Jahre, der Grund ist der, dass diese hochgeliebten Differenzen, diese so geschätzten Differenzen, die an der Stelle so wichtig sind, diese Differenzen sind selbst ultrakonstruiert. Es gibt die Differenzen, an die man an der Stelle geneigt ist zu appellieren, nämlich die Differenz von Schwul, die Differenz von Geschlecht, die Differenz von Hautfarbe, die Differenz von Religion. Diese Konstruktion von Differenzen, so wie sie in unserer Gesellschaft stattfindet, ist selber in keiner Weise etwas Natürliches, sondern ist etwas, was schon in sich eine gewisse Politik enthält, was als Politik und als Konstruktion geradezu dazu ruft, in einem liberal-toleranten Zusammenhang aufgenommen und aufgearbeitet zu werden, und was dann aber dazu führt, dass die Personen und die Personengruppen, die unter dieser Differenz subsumiert werden, nur umso unausweichlicher in einem Begriffsraster drinstecken. Also eine Sache, die ich noch nicht genannt habe, glaube ich, im Zusammenhang, im Rahmen dieses Semesters, die ich hier nennen möchte, weil sie zur Erweiterung des Toleranzbegriffs aus historischer Sicht gar nicht so schlecht ist, ist ein Punkt, den der Kümlicker, ein US-amerikanischer Autor im Zusammenhang mit Toleranz, der hat einen wichtigen Artikel geschrieben über Toleranz, über die Geschichte und die verschiedenen Formen der Toleranz, und da hat er darauf hingewiesen, auf das sogenannte Millet-System in der Türkei, also die Ordnung der politischen Arrangements im Osmanischen Reich, nicht die Türkei, im Osmanischen Reich, und hat darauf hingewiesen, dass im Osmanischen Reich in einem gewissen Sinn Toleranz durchaus geherrscht hat, nämlich die Duldung unterschiedlicher Religionsgruppen durch das herrschende osmanische Regime, sprich griechische Katholiken, Juden, Armenier, Katholiken, also römische Katholiken, Muslims, gut, die muslimische Religion war die Staatsreligion. Die Staatsreligion hat aber systematisch zugelassen, die eigene Organisation ethnischer Gruppen nach den von ihnen angenommenen religiösen und juridischen Ordnungen. Das heißt, es gab an dieser Stelle tatsächlich Religionsfreiheit, aber wichtig ist der Unterschied, dass diese Religionsfreiheit war nicht gegeben für Individuen, sondern war gegeben für die Members der Gruppe. Also solange du katholisch gewesen bist, konntest du katholisch bleiben und bist nicht behelligt worden. Solltest du aber ins Judentum übertreten, solltest du sozusagen den Wunsch gehabt haben, ins Judentum überzutreten, vom katholischen Glauben aus, um das mal so zu sagen, hätte der Staat gesagt, ja, es ist dein gutes Recht, du kannst ruhig konvertieren zum Judentum, aber deine Mitchristen hätten dich umgebracht. Das ist das allgemeine Problem. Das heißt, in diesem Regime, das nicht das Individuum in seiner Selbstständigkeit und in seinem Recht definiert, sondern diesem System, das die Gruppenidentität stark macht und einer Gruppenidentität zugesteht, das Recht auf Religionsausübung, ergibt sich mit ziemlicher Schlüssigkeit und Notwendigkeit, dass die Gruppenkohäsion den Platz eines restriktiven Momentes einnimmt und darum eine Definition als katholisch, jüdisch, protestantisch eine Form von Prägung ist, die im die durchaus mit dem Toleranzsystem verträglich ist, mit dieser Art von Toleranzsystem verträglich ist. Ich nenne dieses Beispiel deswegen, weil die Idee von Wendy Brown in etwa auf so etwas hinauskommt, dass wir nämlich in bedeutend komplexeren Zusammenhängen, wenn wir eine Prägung von Differenzgruppen vornehmen, die darauf aus ist, dass wir sagen, ist schwul, ist schwarz, ist kärntnerisch oder was immer, dass wir dann eine Festlegung treffen von sozusagen von Personengruppen unter dem Anspruch dessen, dass wir die Festlegung deswegen treffen, damit wir Toleranz üben können. Mit dieser Form der Toleranzausübung die betroffenen Personen aber extra unwiderruflich kennzeichnen, wie man das sagen will.
Das ist aber doch nicht nur so, wenn man Gruppen benennt, sondern auch wenn man Individuen benennt. Also das lässt sich ja eigentlich rückführen bis aufs Subjekt. Indem ich ein Subjekt benenne, behafte ich es mit bestimmten Kennzeichnungen, mit bestimmten Prädikaten. Und in dem ist eigentlich schon Toleranz wieder unmöglich. Also indem ich es benenne, mache ich es ja schon fix.
Also im Prinzip stimmt das natürlich und es weist darauf hin, dass wir uns gewöhnt haben, bestimmte Charakteristika von Personen, Stichwort Menschenrechte, die durchaus geschichtlich gewachsen und inhaltlich sind, hingehen zu lassen als Kennzeichnungen, die uns eigentlich nicht mehr auffallen und die für alle gleich sind. Also das ist noch einmal, die Frage, ob der Liberalismus neutral oder inhaltlich ist, kommt an dieser Stelle nochmal zum Ausdruck. Wollen Sie direkt was sagen? Ja. Ich habe so die Tendenz, eine Viertelstunde weiterzureden. Und dann.
Aber das Gleiche gibt es doch auch, dass die Gruppen sich selbst versuchen, eine Identität zu finden, sich selbst abzugrenzen, dass das nicht nur von außen geschieht, sondern dass sie das auch selbst machen. Gutes Beispiel ist vor allem die Schwulenbewegung in Bezug auf AIDS-Krankheit, wie sie sich als Gruppe formiert haben, um bessere Behandlung zu bekommen oder alle die gleichen. Und genau das Gleiche sieht man immer wieder. Ein anderes Beispiel wäre die Radikalisierung der dritten Generation von muslimischen Einwanderern, religiös radikalisiert, aber auch nicht alle. Oder die Gruppenbildung hat es auch in den Niederlanden gegeben mit den Migranten, wo es dann lange Zeit so gut gegangen ist und auf einmal ist alles explodiert, wo man davor jahrelang gehört hat, da unser Vorbild in Migrationssache.
Ja. Also beide Beiträge weisen, glaube ich, in den Bereich eines gleichgelagerten Problems, nämlich wie verträgt sich mit dem für uns normalen und gebräuchlichen liberalen Verfassungsstaat, der das gleiche Recht für alle ohne Ansehung der Religion, des Standes, der Herkunft haben will, wie verträgt sich mit diesem Ideal einerseits der Wunsch von Gruppen der Gesellschaft nach Spezialkennzeichen, spezieller Auszeichnung und auf der anderen Seite der Wunsch zu sagen, eure Extratouren könnt ihr zwar haben, aber diese Extratouren sind nicht etwas, wonach der Staat organisiert werden kann. es wäre ja ein leichtes, diesen beiden Einwänden jetzt zu antworten. Auf der einen Seite, ja, okay, wenn ihr euch definieren wollt als, ihr geht jetzt plötzlich, also ein anderer Fall mit der Refundamentalisierung, um es nicht nur bei den Islamisten zu sagen, ist, es gibt jetzt eine Bewegung von Frauen, die oder auch Paaren, die geloben Keuschheit, ja? Also christliche Paare in den USA geloben Keuschheit vor der Ehe. Ja? Auf eine interessante Art und Weise findet sich eine Gruppe von Leuten. Dann heiraten sie mit, warum sie nicht heiraten? Zum zweiten Mal. Gut. Also, wir sind uns da einig darüber. Warum soll denen nicht das Recht zugestanden werden, einerseits ein solches Gelöbnis abzulegen? Und warum soll andererseits ihnen nicht gesagt werden, um das ein bisschen weiter zu spielen, nicht gesagt werden, wenn ihr jetzt eine Apotheke plündert und dort sämtliche Konzeptiva verbrennt, dann ist das nicht erlaubt, weil ihr dürft zwar das geloben, aber ihr dürft nicht dem Rest der Gesellschaft, der euch nichts gemacht hat, die Mittel rauben, ein anderes Leben zu führen. Ja? Also an diesem Beispiel ist, glaube ich, deutlich sichtbar, dass man quasi in unserem normalen Verteilungsmuster denkt man an der Stelle so, dass man sagt, dort, wo es Eigeninteressen, Religionsinteressen, alle diese Comprehensive Doctrines betrifft, muss es eingeschränkt werden zugunsten eines gesellschaftlichen Zusammenhangs. Der gesellschaftliche Zusammenhang muss einer sein, der den Staat funktionsfähig hält auf der politischen Ebene und nicht auf der Ebene von Wahrheit oder Ästhetik. Wir sind, wie gesagt, gewohnt, damit irgendwie so umzugehen. Und dieses Gleichgewicht, ne, das ist eigentlich der Punkt, um den es hier ständig dreht, worum wir uns drehen in der Debatte, ist, wie sehr kann man dieses Gleichgewicht von Neutralitätsgebot und Engagement und Kennzeichnung, wie sehr kann man das verrücken, durcheinanderbringen, und zwar durchaus im Interesse vielleicht eines raffinierteren, höheren, besseren Gleichgewichtes, wie viel kann man von diesem Gleichgewicht in Frage stellen, ohne dass die Gesellschaft sich auflöst. Und das ein schönes Beispiel für diesen ein bisschen alarmistischen Zusammenhang mit dem Gesellschaftsauflösen,